Leute wollen eigentlich eher englischsprachige Titel haben. Das heißt, man prügelt sich dann gemeinsam mit den anderen üblichen Verdächtigen um die, was weiß ich, 9 Slots in den Top 100. Da finden Songs statt im Radio, die gibt's in der Streaming-Realität so gar nicht. Und umgekehrt. In diesem Rap-Zirkus, in dem ich stattgefunden habe, hatte ich persönlich zumindest das Gefühl, dass es dafür noch nicht so die große Akzeptanz gibt. Also für das Weiche und Authentische. Wenn ich rot anlaufen könnte, war das so ein Moment, das war so, okay, Chima, Channel ist zu was Positivem. Schick es raus in die Welt, dann ist diese Emotion raus. Ja. Und so, und du musst hier niemanden, nichts kurz und klein schlagen und so. So habt ihr es dann, irgendwie hat es dann euch erreicht.
Aufgewachsen zwischen Wolkenkratzern am Main und Ebbelboy entschied sich Chima Obinna, Enya Konwane und Yele früh gegen das Sozialstudium und für die Musik. Schon Anfang der 2000er teilte der Brothers Keepers eigenes Debütalbum und Support Act bei Herbie, nicht Grönemeyer, sondern Hancock. Der Wechsel vom Rap zum Gesang lag voll im Rahmen der Möglichkeiten und spätestens mit Stille gab es dann gar keine Stille mehr. Endlich hatten auch Prokrastinierer ihre eigene Hymne. Morgen war gestern. Heute geht es im Gespräch mit Anja Ressler und Andreas Lynch ins härteste Musikquiz zwischen Pinneberg und Bildstedt. Hier ist unser heutiger Soundgast, Chima.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Da gibt es den ersten Szenenapplaus für Marc Lehmann. Ich traue mich nicht, seinen bürgerlichen Namen auszusprechen, aber sehr schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Chima. Wie geht's dir?
Hallo, grüße euch. Mir geht's gut.
Sehr schön. Wir wollen heute ein bisschen über deine ganze Karriere reden, die natürlich schon mehrere Dekaden umspannt. Und gerade bist du mit der neuen Single Keine Liebe am Start. Aber das mache ich natürlich nicht alleine, denn ich brauche jemanden, der sich wirklich gut auskennt mit Musik. Anja Ressler, schön, dass du da bist.
Hallo Andreas, ich freue mich auch. Ich hoffe, man hört mich gut.
Wir sind natürlich jetzt gerade der Pandemie geschuldet nicht im selben Raum, sondern machen das Ganze remote, was technisch einwandfrei lief und problemlos. Haben wir uns jetzt zusammengefunden. Du bist in Frankfurt, Chima, richtig?
Das stimmt. Ich bin in der Heimat zu Hause.
Sehr gut. Anja, du auch in Berlin?
Auch in der Heimat in Berlin, genau.
Wir sind in unserer Wahlheimat in Hamburg und wir wollen heute ein bisschen mit dir reden vorab. Aber noch unsere kleine, aber feine Rubrik namens eine persönliche Note, wo wir einmal ein bisschen raushauen, was wir so gerade hören, welche Songs uns gerade begleiten im Alltag. Anja, ich würde dir den Vortritt überlassen.
Ja, also ich habe mir da heute mal was rausgesucht, und zwar von Nilüfer Yanya. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Ist schon seit einem Jahr oder länger, definitiv länger, aber ist auf jeden Fall schon ganz gut dabei und hat einen ganz großen Song, den ich ganz toll finde, den ich im Moment ganz viel höre natürlich und deswegen meine persönliche Note in dieser Folge sein wird. Und der Song heißt Crash. Und den packen wir jetzt auf diese Liste.
Mhm. Auf die Playlist, genau.
Auf die Playlist und dann könnt ihr euch den Mann hören, kann ich sehr empfehlen. Macht auch irgendwie gute Laune und das ist ja wichtig, wenn Herbst ist und so. Und dunkel und Corona natürlich.
Ja.
Dann braucht man gute Laune. Deswegen ist das jetzt gerade meine persönliche Note. So.
Ich habe auch noch einen Gute-Laune-Song. Es ist wirklich keine Indie-Perle, das sage ich mal. Das ist ein Song, den jeder kennt, aber ich habe mich entschieden, das war für mich 2020 der Song des Sommers. Und das ist Harry Styles mit Watermelon Sugar. Es ist einfach ein Song, gegen den man sich nicht wehren kann, der super poppig ist, aber man hört den Song und denkt, ja gut, den Song gab's so noch nicht. Irgendwie schon, aber den brauche ich. Und ich habe heute eben zum ersten Mal das Video dazu gesehen, kleiner Spoiler. Naja, es sind halt schöne Frauen und Wassermelonen. Das ist im Wesentlichen das, was uns im Video erwartet. Völlig okay, aber es ist mein Song 2020, Watermelon Sugar. Chima, wie sieht's bei dir aus? Welcher Song treibt dich gerade um? Welchen Track hast du auf den Ohren tagsüber? Hast du da was für uns?
Also mal abgesehen von meiner eigenen Single, Keine Liebe, die ich tatsächlich gerade eben öfter pumpe, als ich das in der Vergangenheit bei eigenen Songs gemacht habe, ist die Nummer, die ich gerade eben wieder viel höre, von so einem französischen Geheimakt. Der nennt sich The Blaze und die haben einen Song, der heißt Territory. Den fände ich sensationell gut.
Was verbindest du mit dem Song? Was macht ihn so gut für dich?
Was den Song so gut macht, ist, dass, also der hat irgendwie was sehr Transzendentales. Der kommt irgendwie so aus dem Trance-Bereich Electronica, und der macht einfach hohe Gefühle, tiefe Gefühle, der emotionalisiert und treibt trotzdem nach vorne, und ich fühle mich dem Himmel näher, wenn ich den Song höre, und das ist ja manchmal nicht schlecht.
Das klingt krass. Sehr gut. Den packen wir auf jeden Fall auch auf diese Playlist, auf unsere persönliche Note-Playlist, die also wir auch auf diversen Kanälen verlinken, damit ihr da draußen, alle, die das jetzt hören und Bock haben, das auch zu hören, dann nachschauen können. Du hast gerade deine neue Single schon erwähnt, Keine Liebe. Und wir haben über nicht so gute Musikvideos gesprochen, also Andreas hatte das kurz erwähnt, aber dein Musikvideo, das ist ja, wie wir auch so ein bisschen festgestellt haben, also wie viele deiner Musikvideos sind, wie ein kleiner Kurzfilm, das ist das sehr, sehr schön anzuschauen, Keine Liebe, und tolle Darsteller auch, und da bin ich jetzt einmal wie kommt das? Bist du auch so ein Filmfreund, oder wieso sind deine Musikvideos so kleine Filmmeisterwerke?
Das sind ja nicht alle, aber vom Ding her ist der Anspruch natürlich schon, dass ich mir das später dann auch nochmal anschauen kann. Und
ja, gut.
Und da ist es nicht schlecht, wenn man sich so ein bisschen Mühe dabei gemacht hat, die Stimmung, die man musikalisch schon eingefangen hat, dann so zu bebildern, dass man, ja, dass die Bilder halt würdig der Musik sind. Und ich wollte irgendwie die Geschichte nicht genauso nacherzählen, wie ich sie ja im Song schon erzähle, und wollte auf die Metaebene gehen. Und die Metaebene wäre für mich gewesen halt Befreiung, Emanzipation von prägenden und in meinem Fall auch vom Elternhaus prägenden Werten und Ausrichtung. Und das hat sich, da es in meinem Song ja auch eine Frau gibt, die mich dazu bewegt, das zu machen, habe ich mir gedacht, so eine Bankräuberin, das wird gerade passen.
Das klingt auf jeden Fall so, als wärst du da sehr hands-on, auch was das Musikvideo betrifft. Also wie habe ich mir das vorzustellen? Bist du da selber mit am Set? Bist du selber Ideengeber und sitzt damit in Brainstormings? Oder inwiefern gibst du das dann ab an Regisseure? Wie sehr bist du da involviert?
Ich will dazu nur sagen, dass ich ganz schlecht im Abgeben bin. Delegieren ist eine Kompetenz, die ich mir immer noch anzueignen bemüht bin. Das muss immer alles 100% meins sein. Das heißt, ich gehe da immer all in und bin selbstverständlich in den Brainstorms mit dabei und habe dann eigene Ideen, die man irgendwie unterbringen muss. Das ist ganz oft zuträglich für das Endprodukt, aber ich kann mir vorstellen, dass ich die Prozesse dadurch auch oftmals unnötig verlängere.
Aber geht das dann auch für deine Musik? Denn Menschen, die so sind und so perfektionistisch sind und Sachen nicht abgeben können, das klingt, als würde es auch sehr lange dauern, bis du so ein Album so weit fertig hast, dass du sagst, so, jetzt raus damit.
Ja, dann schau dir doch einfach meine Diskografie an und check mal die Daten, dann wirst du feststellen, dass das, was du da gerade eben sagst, absolut zutreffend ist.
Hat er gemacht, das kann ich bestätigen. Hat er vorher drauf geschaut. Wollen wir mal auch zu deinem Sound kommen? Und also genau, wir haben da so eine kleine Rubrik, die wir bei allen unseren Gästen immer zeigen und nutzen. Und zwar gibt es ist das sogenannte Gewürzregal. Das Gewürzregal das wird dir hier gleich eingeblendet. Das heißt, da sind ein paar Künstler und Künstlerinnen drauf zu sehen. Und du darfst einfach mal sagen, wenn du jetzt sagen würdest, mein Sound ist ein bisschen was davon, ein bisschen was davon, wenn ich dieses Gewürz sozusagen zusammenmixen würde, was sich daraus erstellt. Und das blenden wir dir hier mal ein.
Moses Pelham auf jeden Fall. Der hat mich sehr geprägt von seiner Herangehensweise an Musik. Schon angefangen und dann irgendwie auch, wie er mit Sprache umgeht, mit der deutschen Sprache ganz im Speziellen. Ich sehe hier Depeche Mode. Von denen habe ich mir tatsächlich die erste Platte gekauft.
Ach, krass.
Die haben mich tatsächlich musikalisch hochgradig geprägt. Und in der Zeit waren das halt weiterhin so Acts wie, das waren ja die 80er, das waren so Acts wie Frankie Goes to Hollywood, das kennt heute wahrscheinlich niemand mehr. Also zumindest mein Sohn kennt es nicht.
Also The Power of Love, nee?
Nein, Frankie Goes to Hollywood ist Relax auch.
Was ist denn das? Ah.
Relax.
Klar.
The Power of Love aber auch.
Ja, sag ich doch.
Hallo? Echt? Okay.
The Power of Love. Das ist doch Hammer. Okay.
Wer hat hier die Musikkompetenz?
Marc.
dann sehe ich hier weiterhin... Dann sehe ich hier Assad. Mhm. Das ist ein Homie von mir. Dessen Boss-Style hat mich tatsächlich auch sehr geprägt, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir uns kannten, also er und Moses, wir waren gemeinsam in der gleichen Basketballmannschaft und hatten dadurch irgendwie ganz viel Austausch miteinander. Dann The Weeknd, da finde ich es tatsächlich ziemlich revolutionär in dem Genre, in dem er sich bewegt, was er... Also, es ist ja eine Melange aus Stilmitteln, die du von Michael Jackson kennst. Also mit seiner Falsetto-Stimme, die ja sein Markenzeichen ist, gepaart mit diesem sehr modernen, manchmal Trap-lastigen und dann doch R&B-igen Sound. Also ich kann es nicht so richtig einordnen, aber was er daraus macht, finde ich auf jeden Fall bemerkenswert, weil es seine ganz eigene Farbe hat, weil es sein ganz eigener Ansatz ist. Ach, was weiß ich, ich könnte etliche Leute hier aufzählen, die auf der Liste stehen.
Finde ich, okay, da also sehr viele, viele künstlerische Einflüsse, auch aus den 80ern, was mich auch bis heute auch stark beeinflusst, das ist, zieht sich hier durch diesen Podcast, deswegen muss ich es an der Stelle nochmal erwähnen. Genau, also keine Liebe, deine aktuelle Single. Schönes Video, das hatten wir erwähnt. Wie sieht's denn da aus? Kommt da jetzt auch dann da dem nächsten Album? Sag mal.
Aber selbstverständlich. Da bin ich gerade in der Mache von und hoffe, dass ich euch Anfang des nächsten Jahres, vielleicht sogar Ende diesen Jahres, mit weiterem Material beglücken kann. Heutzutage ist es ja so, dass du nicht, wie das früher noch der Fall gewesen wäre, direkt nach der ersten Single oder den ersten zwei Singles ein Album droppst. Mhm. Auf das wartet gerade eben noch gar niemand, habe ich das Gefühl. Stattdessen habe ich mich darauf verstiegen, jetzt ja kontinuierlich einfach die Songs rauszuhauen, die ich schon seit Monaten und seit einem Jahr vielleicht sogar schon feiere, um so den Zuhörern, gerade so dem Streaming-Publikum, aber natürlich auch den Leuten, die irgendwie auf YouTube sich rumtreiben und immer wieder gucken, was ich mache, die Möglichkeit zu geben, den kompletten Chima zu sehen. Also, oder den kompletteren Chima zu sehen.
Ist es nicht auch ganz cool dann im Prinzip, da diesen Druck nicht mehr zu haben, sondern wie du gerade gesagt hast, ich habe jetzt eine geile Single, ich hau die jetzt raus und ich muss nicht irgendwie dieses bis da und da, das und das Album so und so kreiert haben? Das klingt so positiv.
Ja, wenn ich das dann so mache, wird es wahrscheinlich weniger Druck sein, glaube ich. Natürlich ist auf dieser Single jetzt gerade wieder Druck. In dem Augenblick, wo du dich um das Radio bemühst in Deutschland, hast du auch automatisch Druck, weil da viel Geld reingesteckt wird, viele Erwartungen werden da reingesteckt. Diese deutschsprachige Radiolandschaft, das ist halt tatsächlich ein Nadelöhr. Das hat man nicht so richtig auf dem Schirm. Das hat mich auch eine Zeit lang gedauert, bis ich begriffen habe, dass es in Deutschland tatsächlich eine Kultur gibt, in der eine Radiokultur gibt, in der Deutschsprache gar nicht so gut angesehen ist. Die Leute wollen eigentlich eher englischsprachige Titel haben. Das heißt, man prügelt sich dann gemeinsam mit den anderen üblichen Verdächtigen um die, was weiß ich, 9 Slots in den Top 100 mit seinem deutschsprachigen Song. Und das ist eine heftige Herausforderung.
Das klingt nach viel Klinkenputzen. Ist das dann irgendwie jemand vom Label, ruft dann da an, ey, spiel doch mal den Song? Ist das, also es wirkt so weird, dass wir 2020 das Radio da noch so eine große Funktion hat. Aber das klingt auch frustrierend aus Künstlerperspektive, wenn man dann da so an anderen Leuten ja davon abhängig ist, ob dein Song eben läuft oder nicht.
Frustriert bin ich nicht. Frustriert bin ich nicht, weil ich der festen Überzeugung bin, dass jeder von uns die Gelegenheit hat, seinen Stempel zu setzen. Man muss sich dann halt den ein oder anderen Gedanken mehr machen, wenn die Tür nicht sofort aufgeht, auf Anhieb. Was ich aber vielleicht auch als den Anreiz von Leben generell betrachte. Aber es ist tatsächlich so, dass diese deutsche Radiolandschaft ist eine sehr undankbare Geschichte. Ich verstehe die Leute alle. Ich würde es wahrscheinlich nicht viel anders handhaben. Das ist ein sehr ausuferndes Thema. Da können wir irgendwie abendelang drüber diskutieren. Es ist halt einfach so, dass wir in einem Land leben, das nach wie vor mit seiner jüngeren Geschichte zu kämpfen hat. Und deswegen eine sehr ambivalente Beziehung zu sich selbst hat. Also das ist eine sehr, sehr außergewöhnliche gesellschaftliche und gesellschaftspsychologische Situation. Die gibt es so auf dem Planeten nicht noch einmal. Und aus genau diesem Grund ist es auch undenkbar, zum gegebenen Zeitpunkt zumindest, darüber zu sprechen, dass es sowas wie eine Quote gäbe, die dafür sorgen würde, dass man deutschsprachige Musik fördert. Das geht in Deutschland nicht, also dieser Diskurs ist gar nicht möglich. Und so kämpfen deutschsprachige Künstler in ihrem Land mit den internationalen Importen, die denen irgendwie in einem Ausmaß den Rang ablaufen, das ich persönlich als ungesund erachte.
Ich finde es ganz spannend, du hast da auf jeden Fall recht, dass es ja, also ich weiß es zum Beispiel aus Frankreich, da gibt es eine Quote, da müssen so und so viele französischsprachige Lieder im Fernsehen und im Radio vertreten werden und ich denke, sowas wahrscheinlich gibt es auch in anderen europäischen Ländern.
Natürlich.
Und na klar, das würde, wie du schon sagst, das hat seine Gründe, warum das bei uns eben nicht passiert. Und cool. Aber bevor wir auch gleich mal ein Spiel spielen müssten, was mich aber trotzdem interessiert, du klingst so, als ob man da noch so abhängig ist vom Radio. Ist jetzt nicht das Internet, da sagen doch alle jetzt, hey, komm, ich hau meine geile Single raus und dann macht das Internet schon, ich bin jetzt überspitzt es gerade, aber macht dann das Internet den Rest dann alleine. Also sind wir noch, also bist du noch aufs Radio so angewiesen?
Ich sag mal so, ich hatte ja mit Morgen einen veritablen Hit. Radio GEMA ist Next Level GEMA.
GEMA.
Und das hat man nicht so richtig auf dem Schirm. Wenn du irgendwie einen Radio-Hit hast, das sind völlig andere Größenordnungen von GEMA-Einnahmen. Mal abgesehen davon, dass dass da noch hinzukommt, dass du im Herzen von Deutschland landest. Also die ganze Urban-Nummer, die findet auf den Schulhöfen statt. Und wird eigentlich vom Radio boykottiert.
Ja.
Also nur die ganz krassen Acts aus dem Urban-Segment schaffen es, sich durchzusetzen im deutschen Radio. Weil ich glaube, das Radio hat wahrscheinlich gerade in der Situation von totaler Digitalisierung der Gesellschaft hat eine Gatekeeper-Funktion. Also in dem Augenblick, wo die anfangen würden, nur noch das abzubilden, was die Algorithmen von den jeweiligen Streamingdiensten ohnehin schon vorgeben, würden die sich selbst ihren eigenen Rang ablaufen. Und so gestalten sie das Programm so, wie sie Bock haben und lassen nur die rein, von denen sie glauben, dass die irgendwie eine Relevanz in der deutschen Kultur haben sollten, könnten, müssten. Und deswegen gibt es da eine krasse Diskrepanz zwischen deutschem Radio, also nicht in den Top 10 oder Top 20, aber ab dann ist es irgendwie, das verfinden Songs statt im Radio, die gibt's im Streaming, in der Streaming-Realität so gar nicht und umgekehrt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich gut, weil so Radiokultur weiterhin aufrechterhalten wird und eine ganz eigenständigen Kulturauftrag erfüllt.
Finde ich einen super spannenden Punkt. Wir knüpfen da gleich noch an. Jemand, der als Torwächter uns immer aufdiktiert, was wir bitteschön als Spiel ganz gut finden sollen, das ist Marc-Oliver Lehmann.
Ich habe auch gerade gedacht, wie macht er das? Jetzt macht er jetzt Radiotauglichkeit, Gatekeeper. Ja, okay. Marc.
Marc, was hast du denn für uns vorbereitet?
Ja, vielen Dank für diese wunderbare Überleitung, lieber Andreas. Wir wissen ja als geneigte Zuhörer dieses Podcasts und Zuhörerinnen, dass das erste Spiel immer was zum Zuhören ist. Da wir jetzt aber das erste Mal hier remote quasi unterwegs sind, fällt alles, was um Schnelligkeit, sage ich mal, geht, aus, weil wir unterschiedliche Delays haben. Das heißt, was ihr jetzt gleich hören werdet, ist eine Art, ja, ich möchte es mal Mashup nennen, aus verschiedensten Songs. Die bauen sich so nacheinander auf und ihr könnt einfach mal hinterher sagen, was ihr da drin so gehört habt. Ich kann schon mal sagen, 8 Songs sind verbaut und versampled sozusagen. Das heißt teilweise auch ein bisschen moduliert und so weiter. Und es ist die komplette Bandbreite an Genres vertreten auf jeden Fall. Ich glaube, es erklärt sich am besten, wenn ich es einmal abspiele. Aber ihr könnt schon mal gucken, was ihr da so jeweils raushört. Ich glaube, es ist auch nicht super schwer.
Also ein Song und da sind 8 drin verbaut.
In einem, es ist quasi ein Beat, der sich aufbaut. Okay. Es ist immer ein Loop, ein Beat und der baut sich immer weiter auf und irgendwann ist er eigentlich viel zu voll, aber okay. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr noch identifizieren könnt, was da jeweils zu hören ist.
Oh Gott.
Okay,
ich hab Bock.
Dann schauen wir mal.
Ready?
Ja. Mhm.
Alter, das war das Ding. 8 Tracks waren verbaut. Gibt es schon Lösungen? Ihr könnt einfach reinrufen, falls ihr was habt, oder wir hören es noch ein zweites Mal, wie ihr wollt.
Hammerhart von Beginnern.
Ja. War dabei.
Ja, das wollte ich
also,
jetzt sagen.
Also, als noch absolut Beginner hießen.
Ich habe gehört Drop It Like It's Hot von Snoop Dogg und von Pharrell. Dann Materia.
Jo. Yes.
Alle haben Bock. Ich hab
2 Finger am Kopf, genau.
Stark.
Kids.
Kids, ja.
Und dann kam ich nicht mehr hinterher.
Ich meine noch Red Hot Chili Peppers.
Yes.
Ist das Can't Stop?
Ja.
Can't Stop.
Ja. Ah, die Gitarre da, die das Instrument.
Okay.
Stimmt, jetzt wo du es sagst.
Gibt's noch was oder war es das von euch?
Das sind,
wir Schema haben...
2 gesagt?
Ja, wir haben 4 von 8 gelöst.
4 von 8. Das sind noch 4 Songs. Okay, ja. Einmal hören wir noch rein, würde ich sagen.
Ja, wollen wir noch einmal rein?
Müssen wir noch mal, ja, bitte.
Okay. Hat noch jemand
klingt
was?
So, als ob man sagt, nee. So, wow, jetzt, ja, stimmt, jetzt, wo du es sagst.
Okay, wenn keiner mehr was hat, dann löse ich eiskalt auf, was wir noch hatten. Ich spiele jetzt mal die Solospuren ab. Wir hätten hier noch Folgendes gehabt.
Oh, Limp Bizkit.
Limp Bizkit, also,
oder?
Take a Look Around, ganz genau. Ach so, das ist wirklich schwierig. Nur der Beat quasi war der hier an dieser Stelle, erkennt man es vielleicht noch.
Outkast,
Jackson. Wäre genau. Das wäre die Kick und die Snare gewesen.
Ah, fuck.
Hier hatten wir noch den Kollegen, wenn ich ihn solo abspiele, dann hört ihr es vielleicht auch.
Das habe ich die ganze Zeit überlegt, was das ist.
Ja.
Das ist Ding, das ist Tim Bensko.
Yes.
Ist das irgendwie, nur mal kurz die Welt retten?
Ja, ganz genau. Exakt. Tim Bensko. Und dann bleibt nur noch dieses Voice-Sample über. Das gebe ich euch mal am Ende vielleicht, wenn ich es solo hört.
Dieses Au, Au, Au.
Ja.
Atemlos, Helene Fischer.
Oh yeah. Helene Fischer.
What?
Wäre es gewesen, ja. Absolut. Aber immerhin die Hälfte erraten. Ich würde sagen, es war auch ein erfolgreicher erster Quizpart.
Ich war mir bei Chima gar nicht sicher, ob er sich Songs notiert, die da drin sind, oder ob er gleich einen Text fertig hat. Nicht ganz klar, was er, ob er das parallel
erste,
mitschreibt.
Das erste
Wie ist denn der Schaffensprozess bei dir? Wie schreibst du Texte? Sind das irgendwie Sachen im Alltag, die dich inspirieren? Fährst du irgendwie 2 Wochen in ein Haus abgeschieden und lass mich in Ruhe und da schreibst du deine Texte? Wie funktioniert das bei dir?
Ja, es ist ein Mix aus beidem. Also vom Ding her sind die Geschichten, die ich so verarbeite, haben immer einen autobiografischen Hintergrund. Entweder habe ich es selbst erlebt oder ich habe es mitbekommen in meinem direkten Umfeld. Und dann habe ich irgendwie die Möglichkeit, mich da reinzufühlen und dann arbeitet irgendwas in mir. Und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass es dann auch bei den Menschen arbeitet, die Songs dann hören. Und das heißt, manchmal schreibe ich die Songs irgendwie direkt zu Hause auf oder die Skizzen davon und schreibe schon mal vor. Und dann bin ich in Berlin oder in Mainz im Studio und treffe dann nochmal befreundete Co-Writer, mit denen wir dann die Geschichten ausbauen und dafür Sorge tragen, dass es irgendwie inhaltlich ein Hörerlebnis wird, weil da so eine stringente Erzählung stattfindet, bei der man im besten Falle vielleicht sogar die Möglichkeit hat, sich zu identifizieren damit. Und das ist auch schon passiert. Also, das ist auch schon passiert im Studio. Dann hauen wir ab irgendwie und sind in Brandenburg und hängen dafür eine Woche ab und dann ist tatsächlich so, dass ich nichts mehr mitbekomme von der Zivilisation und ganz, also mit Tunnelblick da drauf gehe.
Du hast dich ja musikalisch auch so ein bisschen entwickelt, also genau auch in den, also beziehungsweise wir wissen ja ganz früher sogar mit Englisch angefangen, eher gerappt, jetzt vor allem genau Popmusik mit Gesang. Und die Themen, wie ich finde, sind auch immer oft so Liebesgeschichten, also auch so, das scheint schon... Das scheint dich sehr viel zu inspirieren wahrscheinlich, oder diese Gefühle, diese Welt.
Ja, also würde ich so unterstreichen. Ich habe irgendwie früher immer gesagt, dass ich eine Kompetenz in dysfunktionalen Beziehungen habe. Und die habe ich sowohl zumindest in der Vergangenheit privat mitgebracht, als auch ein Faible, das ich irgendwie mitbringe in dieser Welt, weil happy Liebessongs zu schreiben ist sehr, sehr schwer. Also gut, also nein, happy Songs zu schreiben finde ich sehr, sehr schwer. Mm-hmm. Weil happy erleben wir ja alle schon. Also was weiß ich, wenn wir es dann erleben wir das. Da gibt es jetzt nicht so viel zu reflektieren darüber. Du bist halt einfach happy. Du lernst jemanden kennen, also wenn wir jetzt im Liebeskontext bleiben, du lernst jemanden kennen, Endorphine, Glück, rosarote Brille, alles ist geil. Ich finde, das muss man, also ich persönlich zumindest, muss das jetzt nicht nochmal neu kommentieren. Da muss ich nicht reingehen. Da gibt es andere, die das machen. Ich finde viel spannender, Soundtracks zu schreiben für Stimmungslagen, in denen man sich vielleicht eher alleine fühlt.
Und findest du, Popmusik kann besser so Soundtracks schreiben als Rap zum Beispiel? Also gerade vielleicht, wenn man das Thema oder...
Das kann man so jetzt auch nicht sagen. Also ich glaube, vom Ding her kann man das natürlich auch sehr gut im Rap, aber es gab ja Gründe dafür, weswegen ich dann damals weswegen es bei mir dann einen Übergang gab von diesem klassischen Rap, sehr maskulin, rüber zum Gesang und dann vielleicht sogar Pop. Wo man sich erlaubt hat, auch die weiche Seite zu zeigen. In diesem Rap-Zirkus, in dem ich stattgefunden habe, hatte ich persönlich zumindest das Gefühl, dass es dafür noch nicht so die große Akzeptanz gibt. Also für das weiche und authentische Männlichsein. Und ich wollte das aber für mich weiter herausfinden. Ich wollte da mit experimentieren. Ich wollte mir das genauer anschauen, weil ich am Ende des Tages den Anspruch habe, dass wenn ich hier gehe und zurückblicke im Sterbebett, was hier gewesen ist, ich dann sagen kann, na, war gut, war hier gewesen, habe irgendwie diverse Facetten von mir selbst erfahren dürfen und die auch gelebt kann jetzt gehen. Ich fände das irgendwie ziemlich enttäuschend, wenn ich im Sterbebett realisiere, warte mal, ich war jetzt irgendwie 80 Jahre lang ein ganz harter Kerl und wurde dafür auch gefeiert. Aber zum einen habe ich irgendwie keine wirklich nahe Begegnung mit der Partnerin, die hier an meiner Seite liegt und mir hier gerade die Hand hält, weil ich das nicht zugelassen habe. Diese ganze Gefühlsnummer, das war mir zu duselig. Und zum anderen bin ich generell sehr verhärtet, weil Gefühle zulassen und authentisch sein und echt sein und reinblicken generell einfach nicht das Ding gewesen sind in diesem Leben. Und die Konsequenz daraus ist eben, dass man auf der Oberfläche bleibt und vor allen Dingen damit beschäftigt ist, Menschen irgendetwas darzustellen, also Menschen gegenüber irgendetwas darzustellen. Das fände ich irgendwie für mich persönlich zumindest sehr unbefriedigend. Und deswegen war für mich halt wichtig zu experimentieren, raus aus diesem Korsett, so wie ich es damals empfunden habe, und mit Dingen zu experimentieren, mit Themen zu experimentieren, mit meiner Stimme zu experimentieren und ein Gefühl zum Ausdruck zu bringen, das irgendwie in mir schlummert und aber noch eher diffus gewesen ist.
Klingt auf jeden Fall, also man muss dir, glaube ich, die Frage gar nicht stellen, ob du dir jemals hättest was anderes vorstellen können, als Musik zu machen, so vollblutmäßig, wie du das erzählst. Oder gab es mal einen Gedanken, du hast ja eine sehr lange Karriere im Laufe deiner Karriere, wo du gedacht hast, mache ich vielleicht doch was anderes? Ist Musik wirklich das, was ich 100% machen will? Gab es diesen Punkt mal?
Ich bin vom Ding her eher so ein multidisziplinär denkender Mensch und feier vor allen Dingen auch Koryphäen in den verschiedenen Lebensbereichen oder Disziplinen, die es sich auch erlauben, in die anderen Disziplinen reinzublicken und da vielleicht irgendwelche Lehren draus zu ziehen. Also das heißt, die großen Philosophen, die großen Mathematiker, die großen Naturwissenschaftler generell aus der Antike und aus dem Mittelalter, so wie ich das in Erinnerung habe, war nie nur in einer Disziplin gut. Das war immer interdisziplinär. Es gab damals ja noch gar nicht irgendwie so ausgeprägt, wie das heute der Fall ist. Du hast dich ja nicht irgendwie immatrikuliert an der Universität und hast gesagt, ich will ganz spezifisch Sozialpsychologie studieren. Sondern du musstest dich an die Sozialpsychologie selbst heranarbeiten und musstest selbst für dich gliedern, welche Disziplin berührt denn das? Wo setze ich denn meine Schwerpunkte? Kann ich irgendwie die Naturwissenschaft hier komplett rauslassen und Medizin? Oder gehört das mit dazu? Und ich finde es, glaube ich, ziemlich, ich finde es spannend, in jeder Disziplin zu gucken, sag mal, wenn es den Rahmen innerhalb der Disziplin gibt und in der Aufgabe auch, die zu bewältigen ist, innerhalb diesen Disziplinen. Aber ich finde es aufregend, immer zu gucken, okay, wo befinde ich mich hier? Also wenn ich Liebessongs schreibe oder wenn ich Songs von zwischenmenschlichen Beziehungen schreibe, kann ich dann Psychologie komplett rauslassen? Muss ich mir dann nicht auch Gedanken machen zum Körper? Muss ich mir nicht auch ein Stück weit Gedanken machen zu den ganzen neuronalen Prozessen, die dazu führen, dass Menschen fühlen und in bestimmte Richtungen fühlen? Ich fand das immer interessant und lese mich quer durch alle möglichen Disziplinen, um zu fundierten Antworten zu gelangen. Denn ich sehe es als meinen persönlichen Auftrag, mit so einem Song eine Hilfeleistung gestellt zu haben. Das ist tatsächlich meine Idee von Kunst. Kunst ist, also das Angebot von Kunst ist in meinen Augen eine Hilfeleistung, Hilfestellung für Menschen, die Lebensentwurf bedingt einfach nicht die Zeit haben, sich so viele Gedanken zu machen wie ich eben. Und dann musst du dich mit diversen Dingen beschäftigen. Ich habe sehr gerne studiert, habe es dann abgebrochen für die Musik. Mein Feld war, wie ich es schon angesprochen habe, die Soziologie und die Sozialpsychologie. Das hat mein Schaffen, glaube ich, nur befruchtet. Und wenn es jetzt nicht Musik wäre, könnte ich mir auch irgendwie vorstellen, in die Forschung zu gehen, vom Ding her. Aber das Schöne an der Musik ist, dass du halt eine Bühne hast und mit den charakterlichen Defiziten, die ich mitbringe, brauche ich irgendwie eine Kanzel, von der herunter ich so ein bisschen senden darf.
Und in Zeiten von Corona, wo du jetzt halt auch leider ja nicht die anstehen. Also du, ich glaube, du hattest Tourdaten. Du wolltest eigentlich dieses Jahr auf der Bühne stehen auch.
Viele.
Und das bereust du es dann vielleicht, dass du nicht doch, also dass du doch dich auf die Musik konzentriert hast? Also wie beschissen ist das eigentlich gerade für dich?
Du, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, aber ich denke nicht so klassisch eindimensional. Was ich so, Geld verdienen geil und existenzsichernd super, super wichtig und alles. Aber ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Am Ende des Tages möchte ich im Sterbebett zurückblicken und das Gefühl haben, ich habe hier was bewältigt. Und kann deswegen auch beruhigt gehen. Und dazu gehört eben auch das Bewältigen einer Pandemie anscheinend in meinem Leben. Und daraus Schlüsse ziehen, das beobachten. Ich fand das super, 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 super krass interessant, was bisher passiert ist und extrem aufschlussreich, gerade in zwischenmenschlichen, ja, sozialpsychologischen, soziologischen Kontext zu sehen. Und das davon könnt ihr ausgehen, wird selbstverständlich in Musik verarbeitet werden. Das sind immer Labore. Also jede neue Lebenssituation, jede Krise ist für mich ein weiteres Labor, in dem man ganz viele spannende Dinge in Erfahrung bringen kann.
Ich glaube, diese Entbehrungen, die wir jetzt schon im zweiten Anlauf fast schon gewohnt sind, weil wir sagen, na gut, dann hat halt nichts mehr offen, Kino, alles, was so ein bisschen Luxus ist, Kultur, ist alles weg. Ich glaube, das wird auf jeden Fall noch Jahre dauern, das sozial zu verarbeiten, was da passiert ist. Jetzt merken wir es nicht, weil wir gerade drin sind und es passiert. Aber ich glaube, in 10, 15 Jahren blicken wir auf dieses Jahr und was das für die Gesellschaft bedeutet hat, nochmal ganz anders zurück.
Auf jeden Fall. Ich fand auch so krass, um das nochmal anzusprechen, ich fand auch so krass in dem Zusammenhang, es gibt so, also du weißt ja nie, in welche Richtung sich dann solche Umstände für die Individuen auswirken. Und dann, als es dann hieß, okay, mehr Gewalt in Familien, da hätte ich irgendwie überhaupt nicht, also es wäre jetzt nicht das Erste, worauf ich gekommen wäre, wenn man mir vor einem Jahr gesagt hätte, was wird wahrscheinlich passieren bei einer Pandemie, wo die meisten Leute zu Hause bleiben müssen. Und dann stellst du fest, oh krass, häusliche Gewalt ist auf einmal ein viel krasseres Thema. Das heißt, warte mal, das Potenzial war die ganze Zeit da, aber da man die Möglichkeit zur Zerstreuung hat, fand das kein Ventil, zumindest nicht in der Radikalität.
So, Andreas, wie findest du denn jetzt da eine Brücke zum nächsten Spiel?
Naja, ich glaube, es ist auf jeden Fall Zeit für ein bisschen Zerstreuung. Und da ist natürlich Marc Oliver Lehmann der Mann, der uns jetzt ein bisschen ablenkt. Was hast du uns denn jetzt mitgebracht?
Ich glaube, ich habe auf jeden Fall genau das Richtige, was uns sehr ablenken wird. Denn ich habe gelesen, Chima, du darfst protestieren, wenn das absoluter Bullshit ist, dass in deinem Hause früher besonders von väterlicher Seite durchaus mal Schlager und Volksmusik gehört wurde.
Wow, das hast du aber gegraben.
Ja. Yeah. Und das zweite Spielsegment zielt nämlich immer so ein bisschen mehr auf die textliche Ebene ab. Das heißt, ich habe jetzt hier 4 kurze Textpassagen aus Schlager- bzw. Volksmusik-Hits, werde euch 1-2 Zeilen so als Feedline sozusagen geben und dann 3 Möglichkeiten, wie der Text wohl weitergehen könnte. Und ihr könnt einfach mal raten. Es sind ganz schöne dabei, glaube ich, auf jeden Fall. Ich fange einfach an mit der ersten. Es geht wie folgt los. So wie eine Gangsterbraut hast du mich kurz angeschaut. Jetzt die 3 Möglichkeiten. A.
Alter.
Das ist Schlager?
Das ist Schlager. Das
könnte noch Sido sein. Das ist doch ein Sido-Feature.
Möglichkeit 1. Jeder Kuss wie ein Schuss, der mich willenlos macht heute Nacht. Möglichkeit 2. Nimm mich bitte gefangen und mach mich glücklich heute Nacht. Möglichkeit 3. So scharf darf man nicht sein. Höchstens mit Waffenschein. Was glaubt ihr? A, B oder C?
Ich nehme A. An.
Okay.
2 hast du dir ausgedacht.
2 habe ich.
Das war mal die erste?
Die erste war, jeder Kuss wie ein Schuss, der mich willenlos macht heute Nacht.
Ja, das ist Schlager.
Andreas?
Boah, also der Waffenschein ist natürlich schon lyrisch sehr gut. Ich würde da auf den Waffenschein gehen. Denn wenn man die Chance hat als Schlager.
So scharf darf man nicht sein, höchstens mit Waffenschein.
Das ist schon, also da kann man sich auch mal einen Augenzwinkern zuwerfen durch den Raum.
Okay, ich löse auf.
Es ist bestimmt Andrea Berg.
So wie eine Gangsterbraut
absolut richtige Antwort.
Ach du Scheiße.
Ja, natürlich, das hätte ich also im Schlagkontext hätte ich das aufgeschrieben.
Also Shima und ich, wir haben gewonnen.
Ihr sammelt fleißig Punkte auf jeden Fall. Der nächste ist ein bisschen kürzer. Es gibt nur quasi eine Feedline und dann bin ich gespannt, ob ihr drauf kommt, was die zweite ist.
Wer war das denn? Wissen wir das?
Das war Fantasy. Die erste ist echt, die zweite ist zum Teil echt. Also zwei davon habe ich mir ausgedacht. Die auf jeden Fall stimmt, ist, man mag es kaum glauben, komm, blas mir mal die Wolken fort. Das ist eure Feedline, um die ihr euch jetzt kümmern könnt. Komm, blas mir mal die Wolken fort. Und wie geht's weiter? A. Und träum mich an den Lieblingsort. B. Dann sehe ich auch die Sonne dort. Oder C. Trompeten ist dein Lieblingssport.
Oh Gott.
Nein, es ist safe 1.
Okay. Chima sagt A.
Was war nochmal das Zweite?
Das Zweite war, dann sehe ich auch die Sonne dort.
Auch die Sonne dort, ja.
Dann sehe ich auch die Sonne dort.
Auf jeden Fall, dann sehe ich auch die Sonne dort.
Ja, ich würde auch das nehmen, was Chima sagt. Obwohl ich auch beim ersten...
Nee, ich bin auch bei A. Wolken und Träumen oder so. Er muss ja irgendwie wieder wegkommen vom Blasen und dann geht eigentlich nur Träumen.
Okay. Ich löse auf. Achtung. Trompeten ist dein Lieblingssport, wäre es gewesen.
Oh, wow.
Stefanie Hertel, gemeinsam mit Stefan Ross. Sie singt immer und er steht lustig daneben mit der Trompete, ja.
Das heißt, in der Beziehung hat er geblasen?
Ja, so kann man durchaus sagen.
Wow.
Okay.
Komm, blas mir mal
das könnten auch Porno. Hätte auch ein Porno-Soundtrack sein können.
Ja,
ich sehe gerade das Album mit dem Explicit Content-Aufkleber.
Ich sehe sie auch im Studio stehen, wenn sie den Text das erste Mal bekommt und dann, ach so, ja, okay. Komm, blas mir mal die Folgen.
War die da nicht noch minderjährig?
Ja.
Natürlich hat sie den Text nicht selber geschrieben.
Nein,
oder,
niemals.
Das heißt, die bekommt das Ding irgendwie. Also, ich stelle mir das aber sehr, sehr lustig vor in so Schlagerkontexten. Da wird auch viel gelacht, kann ich mir vorstellen. Ja. Dann werden die Texte vorgelegt und alle schmeißen sich erstmal weg und dann wird sich gefragt, wirklich? So? Und dann sagt irgendein Produzent, voll Karacho, voll drauf. Einfach als wäre es nichts.
Der große Skandal war doch auch, dass Stefan Ross gar kein Trompeter ist, ne?
Was? Der kann ja, das kann ich mir nicht vorstellen.
War das nicht so?
Das glaube ich
nicht. Dass
der
nicht so gut trompetet oder so? Ah, okay, das sind sich wieder Gerüchte.
Das werden wir nochmal fact-checken auf jeden Fall, bevor wir hier irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen.
Das wäre tatsächlich ein Skandal.
Das ist doch wieder eine Bildschmierenkampagne, die du da wieder leichtgläubig rezitierst.
Okay, wir kommen zum nächsten Track, Freunde. Die Hölle morgen früh ist mir egal. Das ist die gesetzte Line. Wie geht es weiter? Die Hölle morgen früh ist mir egal. Möglichkeit A. Denn heute hast du noch die Wahl. B. Noch einen Drink, egal, ich zahl. Oder C. Egal, wie oft ich noch zu Boden knall.
Ich nehme B.
Okay.
Das geht doch, das ist doch ein Kater-Song.
Ich nehme A.
Okay, Andreas, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin auch bei A, B. Das war mir zu viel Gereime dann schon.
Es gefällt mir natürlich, das ist für mich natürlich perfekt, dass ihr A und B nehmt, jeweils denn richtig ist tatsächlich.
Die Hölle morgen früh ist mir egal. Egal wie oft ich noch zu Boden knall.
Helene Fischer, egal wie oft ich noch zu Boden knall. Ich finde auch gut, egal und knall.
Ja, das ist immer, stolpert man darüber, wenn man das hört. Oh, okay.
Stimmt, die ist ja Artistin. Die hat das gar nicht in so einem Saufkontext wahrscheinlich getextet.
Ach so, so meinst du. Ja, das kann durchaus
sein. Sondern auf einem Trapez oder was?
Ja, weil die muss ja viel trainieren an ihren Ringen und wo sie sich da irgendwie hoch und runter zieht und dann knallt man schon auch mal runter. Klar.
Okay, ich habe noch einen letzten für euch. Ja, wie folgt geht's los? Nur hübsche junge Mädels, alle wohnen überm Teich und die singen ihre Lieder. Wie geht's weiter? Möglichkeit A, macht sie alle ziemlich reich. Möglichkeit B, und ich werde kreidebleich. Möglichkeit C, und ich hab es hier nicht leicht.
Na, C.
B sagt Chima.
Ja, wenn das nicht B ist.
C, okay. Ich sag C.
Ich gehe auf B, da muss kreidebleich kommen. Also
weil
wenn man
lauter
sich schon
hübsche Mädchen irgendwo im Himmel sitzen, oder wie war der erste Satz?
Nee, sitzen über den Teich. Ja.
Über den Teich.
Es geht um die US-Ladies. Okay.
Ach, über dem Teich. Ja, ja, ich sag A, komm.
Ah, okay.
Junge Mädels, alle wohnen überm Teich und es singen ihre Lieder, macht sie alle ziemlich reich.
Korrekt, korrekte Antwort von Anja, macht sie alle ziemlich reich tatsächlich. Aber das finde ich,
also,
das finde ich schön.
Anja hat eine Schlagerkompetenz.
Ja.
Ist gut zu wissen.
Das ist es nämlich.
Sollte ich mich nochmal umorientieren.
Übrigens, der Schlager Song heißt, der Song ist von Romy und heißt I bin Cor Avril Lavigne. Ich bin keine Avril Lavigne. Ja. Ich bin Cor Avril Lavigne und Orca Shakira. So geht es teilweise dann weiter in dem Text.
Aber ich bin auch bayerisches Cowgirl.
Ja, genau. Das ist die gleiche
Kerl. Den kenne ich.
Gibt es von Avril Lavigne dann auch so einen Song, wo sie sagt, I'm not a Romy?
Wahrscheinlich. Ach ja, herrlich.
Ach, herrlich. Es waren wieder wunderbare Spiele, Marc. Toll. Ach, also wirklich toll. Ganz
wirklich
toll, wie du das immer machst, ne?
Ja.
Das ist wirklich nicht, dass der, ja, okay, jetzt dabei scheiße.
Bist du Ballerin, nee, Anja?
Nein, bin ich. Ich habe da kurze Zeit leben müssen und wollen auch, freiwillig war schön, aber ich, genau, keine Ahnung, wieso ich da so reden kann. Danke, Marc.
Ja,
gerne.
Cool.
Danke.
Das lässt uns hier ja wieder ein bisschen auch verunsichert zurück, muss ich sagen, dass der Schlager sich dann doch mal mehr traut, als wir ihm das zutrauen. Es war wie immer sehr kurzweilig. Deine aktuelle Single Keine Liebe ist überall verfügbar gerade. Hört da gerne rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten hast du ja schon ein bisschen geteased. Vielleicht kommt dieses Jahr noch ein bisschen was. Spätestens nächstes Jahr willst du da noch irgendwie kannst du noch ein bisschen andeuten, welche Richtung es geht?
Das wird vom Ding her emotional ins Eingemachte gehen, also ich habe am offenen Herzen operiert, während ich im Studio war, und bin daher ziemlich gespannt auf die Reaktion, weil es tatsächlich Situationen sind, die Menschen aus dem Leben kennen. Und ansonsten, die Leute sollen bitte, wie man das heutzutage macht, auf mein Instagram, und das ist Chima Music mit C am Ende, und werden dort bestimmt mit Informationen versorgt werden. Dort kann man mir auf jeden Fall folgen und sehr, sehr nah und direkt mitbekommen, was denn jetzt demnächst ansteht.
Und man kann auf Twitter auch sehr gut mitbekommen, wie deine Erziehung so läuft. Und kriegt da immer so
ja,
kleine...
Ja, geil! Ich weiß ja nicht, ich liebe Twitter. Ich liebe Twitter, weil ich Twitter als... Also es hat so eine Tagebuch-Funktion bei mir, weil ich da nicht so oft reingucke wie in den anderen Portalen, hau ich da einfach Dinge raus, die in dem Moment tatsächlich eine Rolle spielen. Und du spielst natürlich drauf an. Was war das Letzte? Was hatte ich da geschrieben vorgestern?
Ja, ich zitiere.
Homeschooling.
Ja, ne? Mathe lernen müssen mit einer vorpubertären Göre, die nur die Hälfte versteht, aber ein Maul für zwei hat, ist der ultimative Pain in the Ass. Hashtag Vaterfreuden.
Oh, weia.
Ah, schön, dass wir diese Situation noch wieder überwunden haben, aber es war original. Der Gedanke, ihr könnt euch vorstellen, also ich bin ja jetzt nicht der Typ, der rot anläuft, aber wenn ich rot anlaufen könnte, war das so ein Moment, das war so, okay, Chima, Channel ist zu was Positivem. Schick es raus in die Welt, dann ist diese Emotion raus.
Ja.
Und so, und du musst hier niemanden, nichts kurz und klein schlagen und so. So habt ihr es dann, irgendwie hat es dann euch erreicht.
Sehr gut. Also jeder findet so seine Wege, sowas rauszulassen in der Pandemie. Ist ja gut, wenn es über Twitter passiert. Also vielen, vielen Dank, Chima, dass du hier am Start warst. Remote,
ich
komm gerne mal wieder persönlich
ganz,
vorbei,
wenn
es geht, und folgt dem Mann für unterhaltsames rund um Musik und Erziehung. Das können wir, glaube ich, sagen. Danke an Anja, danke an Marc, und dann verabschieden wir uns heute bei Soundgäste.
Ich danke euch auch.
Bis zum nächsten Mal.
Danke, Andreas. Danke, Anja. Danke, Marc.
Tschüss, Chima.
Ciao.
Der Soundgäste-Podcast ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen.